Ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen und das Thema ist zwei Lebensfragen. In Römer 14, Vers 10 bis 12, da steht: Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Es gab eine Situation hier in der Gemeinde in Römer, in Rom, dass sie Streit hatten in der Kirche. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? So Streit in einer Kirche. Jeder, der sich das nicht vorstellen kann, ist noch nicht lange genug in einer Kirche. Denn da, wo Menschen zusammen sind, gibt es immer Schwierigkeiten und Probleme. Aber hier sehen wir eine Situation und Gott spricht uns hier an und es fängt so an. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden einmal alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Es ist ein wichtiges Thema, ein bisschen ernsthaftes Thema, worüber wir heute sprechen. Denn es kommt ein Tag, wo wir alle vor Gott erscheinen werden und wir werden Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie wir hier auf Erden gelebt haben. Ich habe eine Frage. Wer war in der Schule, als es um Prüfungen schreiben ging, um Klausuren schreiben ging, gut? Wow, sind Sie alle bescheiden oder? Keine Angst, wir werden euch nicht, wie heißt das, Schrebe nennen. Aber es gibt manche Leute, die waren gut in der Schule. Ich persönlich, ich war durchschnittlich bis gut, würde ich so sagen. So, in bestimmte Fächer war ich gut, aber andere Fächer nicht so. Und zum Beispiel, ich hatte Chemie und Physik und Mathe. Und diese drei Fächer, die haben mich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber bei Physik und Chemie habe ich vom Gefühl her, ich habe alles verstanden, ich wusste genau und dann ging ich in diese Prüfung hinein und dann schreibe ich die Prüfung und ich verstehe alle Fragen, die gestellt werden und schreibe genau die richtigen Antworten auf und dann bin ich fertig und ich hatte so das Gefühl, ich werde so 90%, 80%, so in Suriname hat man ein anderes Punktesystem, so sicherlich 8 oder 9 Punkte bekommen und so richtig bekommen. Und dann kommt die Prüfung zurück und dann habe ich 50 oder 40%. Und dann war ich total verzweifelt, weil ich hatte das Gefühl, ich verstehe alles, ich kenne alles und trotzdem arbeite ich schlecht. Und bei Mathe war das genau umgekehrt. Bei Mathe habe ich Bahnhof verstanden. So, ich wusste wirklich nicht. Und dann habe ich wirklich alles, so gut wie möglich habe ich es gemacht und ich hatte so vom Gefühl her, wenn ich 20 oder 30% gut habe, dann habe ich es noch geschafft und dann war es noch gut und dann kommt meine Arbeit zurück und dann habe ich 50 oder 60%. So genau das Gleiche wie bei Mathe und Chemie, bei Chemie und Physik. Und manchmal ist es so, dass wir Sachen, wir machen eine Prüfung und wir schreiben eine Prüfung und vom Gefühl her ist alles gut, aber es stimmt nicht, weil wir die Fragen irgendwie nicht richtig verstanden haben. Und andere Situationen ist es so genau umgekehrt. Wie steht es mit dieser Prüfung des Lebens? Denn es kommt eines Tages, dass wir geprüft werden, was das Leben angeht. Und die Vorbereitung darauf wird in dieses Leben stattfinden. Und die Frage ist, wie viel von uns sind vorbereitet auf diese Prüfung oder die Prüfungen des Lebens? Und kennen wir die Antworten, die richtig sind auf die Fragen, die gestellt werden? Ich möchte heute Morgen zwei wichtige Fragen stellen, wenn es über die bei der Abschlussprüfung des Lebens oder der Ewigkeit gestellt werden. Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Unsere erste Bibelstelle ging über eine Gerichtsverhandlung oder ein Gerichtsurteil. Und Paulus, er fängt an, er sagt, ihr sollt euch einander nicht verurteilen, denn eines Tages werden wir verurteilt werden. Wir werden vor der Richterstuhl Christi erscheinen. Aber in der Bibel sehen wir, dass es zwei Gerichtsurteile gibt. Und jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber ich hoffe, dass ich euch nicht verliere. So, der erste Gerichtsurteil, die in der Bibel besprochen wird, ist der Gerichtsurteil vom großen weißen Thron. Und das ist das Gericht für jedermann. Alle Menschen werden eines Tages vor dem großen weißen Thron Gottes erscheinen. Und alle Menschen, die je gelebt haben, von Adam und Eva bis zu Ende der Geschichte, werden vor diesem Thron Gottes erscheinen. Und die werden verurteilt werden nach das, was wir in diesem Leben getan haben. Ich lese die Bibelstelle Offenbarung 20, 11 bis 12 und dann auch 13 bis 15. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Es ist interessant, hier wird gesprochen über der Endzeit, so wenn alles zu Ende kommt. Und da steht ein großen weißen Thron, wo Gott natürlich drauf ist, der auf dem Thron saß, Gott selbst. Und es ist so großartig, Himmel und Erde, die fliehen für ihn. Und dann kommt quasi dieser Moment, dass jeder vor dem Thron steht. Von der Größte zu der Kleinste, alle Menschen. Und dann werden Bücher geöffnet. Und er steht, da werden Bücher geöffnet, in denen stand, was jeder getan hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber es macht mich ein bisschen Angst. Im Himmel gibt es Bücher, wo alles steht, was ich je in meinem Leben getan habe. So, Datenschutzverordnung und solche Sachen, worüber wir uns heute kümmern, haben keinen Zweck im Himmel. Alles wird aufgenommen. Alles wird registriert. Und alles, was ich im Verborgenen oder wo auch immer getan habe, wird aufgezeichnet. Und es wird in die Bücher Gottes geschrieben. Und ich hoffe, dass wenn wir uns das bewusst werden, dass ein bisschen Gottes Ehrfurcht in unser Herzen entsteht, dass wir irgendwie verstehen, wir können nicht einfach so durch das Leben gehen, ohne dabei nachzudenken. Es gibt einen Tag, wo wir Rechenschaft ablegen sollen für alles, was wir tun. Ich weiß, dass eine Sache, die mich mit Ehrfurcht füllt, ist die Verantwortung, die ich als Pastor habe für eine Gemeinde, weil Gott hat gesagt, dass eines Tages nicht nur ich Rechenschaft ablegen muss über mein Leben, aber ich muss auch Rechenschaft ablegen über die Menschen, der mir anvertraut hat oder der uns anvertraut hat. Und das ist eine große Verantwortung. Aber jeder einzelne von uns soll uns bewusst sein, alles, was ich tue, hat Folgen. Und alles, was ich tue, wird aufgeschrieben. Es wird aufgeschrieben in die Bücher Gottes, die im Himmel sind. Und da steht aber von einigen Büchern und dann wird gesprochen von einem Buch. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und es ist interessant, zwei Kategorien, die Bücher und das Buch. Später ein bisschen mehr darüber. 13 und 15. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod. und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen sprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee, das ist eigentlich die Hölle, ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, würde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Manchmal höre ich, dass Leute sagen, ja, wenn ihr so über das Evangelium predigt, bei euch in der Gemeinde, dann seid ihr nicht radikal genug. Ihr müsst doch die Wahrheit erzählen. Es gibt einen Himmel, aber es gibt auch eine Hölle. Und das stimme ich, da bin ich einverstanden, denn hier steht es auch in der Bibel. Der Bibel spricht darüber und wir sollen uns nicht, ja, wir sollen es nicht verschweigen. Es gibt den Himmel und Gott möchte, dass jeder, dass alle Menschen in den Himmel kommen, aber es gibt auch eine Hölle. Die Hölle ist nicht für Menschen gemacht, die Hölle ist für den Teufel, diese Feuersee, worüber gesprochen wird, ist für den Teufel gemacht. Aber wenn wir nicht in diesem Leben uns entscheiden für Gott, dann wird letztendlich die Folge sein, dass wir, genau wie es hier steht, dass wir in den Feuersee geworfen werden. Denn hier steht, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wird er ebenfalls mit der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Buch und Bücher. Und ich denke, es ist wichtig, weil viele Menschen verstehen diesen Unterschied nicht. Denn wenn wir im Buch des Lebens, die Bibel spricht hier über das Buch des Lebens, und in dem Buch des Lebens wird unser Leben nicht mehr verurteilt nach dem, was wir in dem Leben getan haben, sondern es wird geurteilt oder verurteilt auf Basis von was Jesus getan hat. Manche, die sagen, ich brauche Jesus nicht und ich gehe einfach durch dieses Leben und dann kommt eines Tages, dass wir vor dem großen weißen Thron stehen werden und dann werden die Bücher geöffnet und da steht alles, was wir getan haben und niemand kann so leben, dass wir quasi ohne Probleme durch dieses große weiße Throngericht gehen können. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und sie verpassen und vermissen die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott ist nicht ein Gott von Willkür. Er ist nicht so, dass er irgendwie heute gute Laune und vielleicht morgen schlechte Laune hat und dann irgendwie so guckt, du kannst weitergehen und du kannst nicht weitergehen. Es geht ganz, ganz klar nach dem Prinzip von der Gerechtigkeit und der Liebe, die in Gott ist. In Römer 6, Vers 23, da steht, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seine Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. So die Frage, die lautet eigentlich, wer wird bezahlen für die Sünde? Wirst du für deine eigene Sünde bezahlen oder wirst du das Geschenk, das Gott dir gibt, annehmen und zulassen, dass der Tod Jesu für deine Sünde bezahlt? Leider sind viele Leute nicht vorbereitet auf die Frage, die uns an diesem Tag gestellt werden wird. Und ich will es in unsere eigenen Worte fassen. Ich denke, die erste Frage, worüber es hier geht, ist, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Das ist die erste Frage. Was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Oder willst du für deine eigene Sünde bezahlen? Denn Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu bezahlen. Der ganze Grund, warum er auf Erden kam, ist, um die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Deine und meine Sünde kamen auf ihn. Und wir haben alle eine offene Rechnung bei Gott, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld. Aber diese offene Rechnung, die wurde von Jesus Christus bezahlt. Er trug am Kreuz alles, alle Sünde. Wir werden gleich Ostern feiern in einigen Wochen und beim Ostern sprechen wir über die Kreuzigung und die Auferstehung Jesus. Und darum geht es eigentlich. Jesus ist gekommen, hat 30 Jahre hier auf Erden gelebt. Und nach 30 Jahren ohne Sünde, keiner konnte ihm irgendwie Sünde nachweisen. Er hat ohne Sünde gelebt, hat als ein vollkommenes Lamm Gottes gelebt. Und dann wird er trotzdem verurteilt und getötet. Und der Grund war, weil er unsere Schuld, unsere Sünde auf ihm genommen hat. Es kommt ein Tag, dass wir vor Gott stehen werden und da wird entschieden sein, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Hast du den Preis, den er gegeben hat, angenommen oder nicht? In Matthäus 7 werden wir gewarnt für Selbsttäuschung. Denn es gibt manche Leute, und ich war einer davon, die gedacht hatte, dass alles gut war, dass ich Christ war, dass ich Jesus aufgenommen hatte, aber es war nicht so. Hier steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das sind harte Worte. Jesus sagt hier, und das sind Leute, die sagen, Herr, Herr. Das zeigt von einer Beziehung. Sie sehen Jesus als Gott. Aber Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und hier steht, haben wir nicht prophetisch geredet? Ich will es in unserer Umgangssprache vielleicht versuchen zu übersetzen. Haben wir nicht die Bibel gelesen? Sind wir nicht jeden Sonntag in die Oase gekommen? Haben wir nicht sogar Dienste übernommen in der Weite und so fort? Aber für Jesus ist diese Antwort eine falsche Antwort. Denn es geht nicht um religiöse Handlungen, es geht um eine Beziehung. Und die Frage ist, man kann in eine Kirche gehen, man kann in eine Gemeinde gehen, vielleicht sogar von kleins ab in eine Kirche oder Gemeinde aufwachsen, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben. Man kann alles tun, man kann alle Formalitäten kennen, Gebete auswendig kennen und so weiter und so fort, ohne in eine Beziehung zu Gott zu leben. Es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Ich bin christlich aufgewachsen. Meine Oma hat mich regelmäßig in die Kirche mitgenommen. Sie hat sich bekehrt und hat mich dann zu verschiedenen Gemeinden mitgenommen. Und ich ging öfters in der Sonntagsschule, haben wir das in Suriname genannt. So, das war der Kindergottesdienst. Und da wurde über Jesus gelehrt und dann wurde gesagt auch, wenn du nicht verloren gehen willst, dann sollst du Jesus aufnehmen in meinem Herzen. Ja, wer will schon verloren gehen? So, ich habe gedacht, ja natürlich, dann nehme ich Jesus auf in meinem Herzen. Und ich habe quasi mitgebetet und habe Übergabegebete gesprochen, schon als kleines Kind. Und habe gedacht, alles ist gut mit mir. Ich habe immer wieder gezweifelt, so wie ist das, wie ist das? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Werde ich wirklich in den Himmel gehen? Und so weiter und so fort. Und dann gab es eine Situation, ich war mit meiner Cousine Marcia und da gab wieder so ein Gespräch, so hast du Jesus schon aufgenommen, hast du dich schon bekehrt zu Jesus und so weiter. So. Und ich wusste es nicht, weil ich hatte schon öfters gebetet. Und dann sagt Marcia, an dem Tag sagt sie zu mir, ja doch, wir haben uns schon bekehrt. Weißt du noch, wir sind an dem und dem Tag sind wir nach vorne gegangen und haben mitgebetet und haben unser Leben Jesus gegeben. Und ich konnte mir den Tag noch erinnern. So habe ich gesagt, ah ja, klar, dann bin ich bekehrt. War ich aber nicht. Ich habe gedacht, ich habe eine religiöse Handlung vollzogen und deswegen ist es okay. Und seit dem Tag, wenn ich in christliche Kreise war, konnte ich den christlichen Jargon. Ich wusste genau, was ich sagen musste. Weißt du, dann haben Leute gefragt, hast du dich schon zu Jesus bekehrt? Und dann sage ich, oder bist du schon Christ? Dann sage ich, ja, ich habe mich schon zu Jesus bekehrt. Das war bei diesem Kindergottesdienst damals, habe ich das gemacht. Als ich aber 14 Jahre alt war, gab es ein Problem in meinem Leben. Und durch dieses Problem kam ich wieder auf der Suche. Ich wurde überführt vom Heiligen Geist. Und ich weiß noch, es war auf einer Jugendfreizeit und ich gehe zu jemandem, einer der Mitarbeiterinnen dort, und meine Worte waren, ich habe mich schon bekehrt, aber ich habe ein Problem. Denn in meinem Kopf war ich schon Christ, aber ich war es noch nicht. Und durch dieses Problem habe ich Jesus aufgenommen und ich wurde wiedergeboren und mein Herz veränderte sich. Warum erzähle ich diese Geschichte? Denn nicht jeder, der Herr, Herr sagt, so wie diese Bibelstelle das sagt, ist auch wirklich Christ. Denn wenn du Herr, Herr äußert nach Religion und nach religiöser Handlungen oder weil du das immer so schon gehört hast und so, dann ist es nicht klar, ob du gerettet bist. Es geht um eine Beziehung zu Jesus. Nicht jeder, der zu McDonald's fährt, oder weil du jede Woche zu McDonald's fährst, bist du automatisch ein Hamburger. Nicht jeder, der jede Woche in die Kirche geht, ist automatisch ein Christ. Es geht um eine Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung, wirklich dein Leben Jesus zu geben. Jesus redet über Beziehung und nicht über Religion. So, die richtige Antwort auf Frage 1 ist, ich habe mein Leben Jesus hingegeben. Es geht um Beziehung. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann sagt die Bibel, die Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir das ewige Leben bekommen. Himmel wartet auf uns. Und das ist auch so eine Frage, die viele Christen nicht wirklich wissen. Weil immer kommt wieder die Frage, ja, bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich Christ? Wenn ich jetzt wieder sündige, bin ich dann wieder nicht Christ? Und wie steht es damit? Aber Johannes 3, Vers 16 sagt ganz klar, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, so in der Beziehung zu Jesus hineinkommt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben das ewige Leben. So, wenn du es in den Himmel geschafft hast, gibt es noch ein Urteil, ein Gerichtsurteil. Und das ist der zweite, worüber ich sprechen möchte. Denn es ist eigentlich ein bisschen anders als ein Gerichtsurteil, weil vielleicht ist das das falsche Wort, aber so wird es in der Bibel besprochen. Es geht hier mehr um eine Siegerehrung. Es geht um das, was wir empfangen werden, in das Leben als Christ, was wir getan haben. Denn jeder Mensch wird berufen, und wenn du Ja sagst zu Jesus, dann fängt quasi das Leben als Christ an. Und das hat auch einen Wert. Denn wenn es Gott nur um ewiges Leben ging, dann konnte er uns direkt, nachdem wir Jesus aufgenommen haben, mit nach Hause nehmen, oder? Aber es geht nicht nur um ewiges Leben, es geht um ein Leben auch mit Jesus. Und da steht jetzt die Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. So, hier ganz klar, es geht jetzt um Werke, nicht um Glaube an Jesus Christus. So, hier geht es nicht um Errettung. Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, geht es nicht um Errettung, es geht um den Lohn zu empfangen, was auf uns wartet. Und es gibt viele Bibelstellen, die diese Gedanke bestätigen. Und die Frage ist, warum? Warum redet die Bibel über das nach dem wir Christ geworden sind, uns noch vieles wartet, dass ein Leben, ein Lohn auf uns wartet und dass wir quasi für dieses Lohn weiter arbeiten dürfen. Es ist, damit wir unser Leben so leben, damit wir herausgefordert werden, um unser Leben so zu leben, damit wir einen Unterschied bewirken können mit unserem Leben. Damit wir es gebrauchen oder benutzen, um die Ewigkeit zu prägen. So, die zweite Frage, die Christen vor dem Richterstuhl von Christus gestellt werden, lautet: Was hast du mit dem, was ich dir gegeben habe, getan? Was hast du mit dem, was ich dir gegeben habe, getan? Und Gott hat uns viel gegeben in unserem Leben. Er hat uns ein Leben gegeben, er hat uns eine Familie gegeben, er hat uns eine Kirche gegeben, er hat uns Arbeit gegeben, er gibt uns eine Vision von das, was er bewirken will. Er hat uns Ressourcen gegeben, Sachen, die Gaben und Fähigkeiten, die wir haben. Wir dürfen in ein Land leben, wo es Religionsfreiheit gibt, wo es Frieden gibt. Und die Frage ist, was tun wir mit dieser Freiheit, die wir haben? Mit vielen Freiheiten sind wir gesegnet. Und die Frage ist, was hast du getan mit all dem, was ich dir gegeben habe? Und Gott hat eine Erwartung an uns, nachdem wir vom Neuen geboren sind, dass wir Werke tun sollen, die Christus vorher für uns bereitet hat, damit unser Leben zählt, damit es Bedeutung hat, damit wir einen Unterschied machen können. Matthäus 16, Vers 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Das bedeutet, er wird bekommen nach das, was du getan hast. Und das spricht auch von einem Lohn, das auf uns wartet. In Offenbarung 22, Vers 12, da steht, ja, ich komme bald, sagt Jesus, und ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Das hat nichts mit ewiges Leben zu tun, das hat mit Lohn, das auf uns wartet. Und in der dritten Bibelstelle, die wir hier uns anschauen, 1. Korinther 3, 13 und 14, da geht es um, dass wir alle quasi das Erste, was passiert ist, da wird eine Grundlage gelegt und diese Grundlage oder das Fundament ist Jesus Christus und kein Mensch kann das legen als Gott. So, wenn wir Jesus aufnehmen, wird diese Grundlage gelegt, sagt 1. Korinther 3 und dann sieht jeder zu, wie er auf diese Grundlage baut und manche, die bauen mit kostbare Steine mit gutes Material quasi und andere, die bauen mit Holz, mit Heu, mit Stroh, mit Sachen, die verbrennen können. Und je nachdem, wie wir drauf bauen, wird zum Schluss gezeigt werden, was übrig bleibt. So, die Frage ist jetzt in 1. Korinther 13, Vers 3, Vers 13, Entschuldigung, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts oder des Urteils wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jeder Einzelne auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihm belohnen. Alles andere, was mit Holz oder mit Stroh gebaut ist, so keine guten Werke, das wird verbrennen oft auf dem Tag, weil das Tag des Urteils wird kommen wie Gericht, wie Feuer und dieses wird alles, was nicht Hand und Fuß hat, alles, was nicht fest ist, wird weggehen. Aber auch in dieser Bibelstelle steht, aber derjenige, so wenn jemand hier in dem Leben lebt und überhaupt nicht als Christ die Werke Christi vollbringt, der selbst wird gerettet werden als durch das Feuer hindurch. Das ewige Leben, der Himmel wartet auf uns. Aber die Frage ist, wollen wir so in den Himmel hineinkommen? Oder wollen wir mit dem Lohn, das Gott für uns hat, in den Himmel hineinkommen? So, es gibt die richtige Antwort auf diese Frage ist, ich habe für die Ewigkeit einen Unterschied gemacht. Ich habe mit das, was Gott mir gegeben hat, habe ich gewirtschaftet. Ich habe geguckt, dass das, was die Gaben und die Talenten, die Gott mir gegeben hat, dass ich sie eingesetzt habe, damit ein Unterschied gemacht wird. Wie können wir einen Unterschied machen? Es gibt drei Punkte, ganz kurz. Mache einen Unterschied mit deinen Ressourcen. Und Ressourcen ist nicht immer Geld, es kann auch Geld sein, aber es sind Ideen, Fähigkeiten, die Gaben. Benutze deine Ressourcen für die Ewigkeit. Viele Menschen, die benutzen ihre Gaben, die Gott sie gegeben hat, nur für sich oder nur um eigene Ehre. Aber die Frage ist, setzt du das, was Gott dir gegeben hat, ein, damit Menschen gerettet werden können, damit ein Unterschied gemacht werden kann? So, mache einen Unterschied mit deinen Ressourcen. Mache einen Unterschied mit deiner Zeit. Wir haben alle so viel Zeit bekommen. Und ich weiß, dass Zeit rar ist. Und viele Menschen haben sehr, sehr wenig Zeit. Aber die Frage ist, mach einen Unterschied mit deiner Zeit. Also es gibt ich habe von Leuten gehört, die so ein volles Programm haben, aber doch die wenige Zeit, die sie haben, benutzen sie, um humanitäre Arbeit zu tun oder um irgendetwas Gutes zu tun. Sie nehmen Zeit. Manchmal nehmen Leute, sie nehmen Urlaub, ihr Urlaub, und die benutzen ihren Urlaub, um Gutes zu tun, um Menschen zu helfen, um teilweise vielleicht sogar das Evangelium zu predigen. In der Gemeinde gibt es die Möglichkeit, um zu dienen, und auch mit deiner Zeit kannst du natürlich dienen. Ich finde es immer schön, wenn ich sehe, dass schon früh am Sonntagmorgen Leute hier sind, die dienen mit ihrer Zeit. Und das sieht keiner, aber Gott sieht's. Gott sieht die Zeit, die du während der Woche verbringst, wo du vorbereitest, vielleicht auf eine Kleingruppe, oder du bereitest dich vor, etwas zu tun auf der Arbeit oder wo auch immer. Aber mache einen Unterschied mit deiner Zeit. Und mach einen Unterschied, indem du Christus weitergibst. Denn wir haben einen Auftrag. Machet alle Menschen zu Jünger Jesu. Alle Menschen brauchen Jesus. Und mach einen Unterschied, indem du mit Menschen über das Allerwichtigste sprichst, was sie im Leben begegnen können. Es geht um die erste Frage. Wenn die erste Frage nicht wirklich beantwortet werden kann, hat die zweite Frage überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Zweck. Es gibt manche Leute, die tun so vieles, so viel Gutes, und sie haben die zweite Frage, sage ich mal, richtig beantwortet, aber die erste Frage haben sie noch nicht beantwortet. Sie haben Jesus noch nicht aufgenommen und sie noch nicht vergeben von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Aber lass uns einen Unterschied machen mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, und indem wir Jesus weitergeben. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen. Eine Freundin von Mani, die hatte hier in Deutschland, hat mich angerufen. Sie weiß, dass wir eine Pastoren-Ehepaar sind. Und sie hat eigentlich Mani angerufen und hat ihr erzählt von einer Situation. Sie hat eine Freundin, ich glaube 42 Jahre war sie alt, Freundin, die quasi mitten im Leben steht und plötzlich gehört hat, dass sie Krebs hat, Endstadium, und dass sie noch 4 Wochen zu leben hat. Und es war ein Schock für sie, und sie hat mit Mani gesprochen, sie hat gefragt, kann Winston nicht irgendwie mit ihr reden? Und ich habe gesagt, ja klar, gerne, habe ihr dann angerufen. Ich habe gesagt, nur wenn sie das natürlich will. Und dann hat sie zugestimmt, und dann hab ich sie angerufen. Und wir hatten ein langes Telefonat, wo wir über viele Sachen gesprochen haben. Aber es war mir wichtig, dass sie Weißt du, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch gesagt, wir glauben auch, dass Gott heilt. Und wir können auch für Heilung beten. Aber das Wichtigste ist die erste Frage. Was hast du mit dem Sohn Gottes getan? Und sie war gläubig, sie war christlich erzogen, aber sie hatte noch nie die Entscheidung getroffen. Und so habe ich mit ihr gesprochen und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und in die Woche darauf, es war ein langes Telefonatgespräch mit viel, wie heißt das, sie hat sehr viel geweint. Aber in die Woche darauf hat sie mich per SMS hat sie mir geschrieben und sie fing an, sie hat nicht hier gewohnt, sie hat weiter weg gewohnt und deswegen ist sie nie zu unserem Gottesdienst gekommen, aber sie wollte gerne und sie schreibt hier, ich will kurz einige Ausschnitte hier lesen. Guten Morgen, Winston, es geht mir gut und ich habe gut geschlafen. Lieb von dir, dass du an mich denkst. Habe mir gestern vor dem Einschlafen Tod, wo ist dein Stachel, das war der Osterpredigt von 2015, glaube ich, angehört. Du hast eine schöne Art zu predigen. Ich wünsche dir einen schönen Tag heute und bedanke mich für deine Gedanken an mich. Es ist schön, es ist ein schönes Gefühl, so viele gute Menschen noch bei mir zu wissen. Ich habe an die Geschichte gedacht, als Freunde ihren kranken Freund zu Jesus brachten und dafür das Dach des Hauses abdecken mussten. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich mich fragte, ob ich solche Menschen um mich hätte, die das für mich tun würden. Die Krankheit hat mir zeigt mir gerade, wie viele diese Menschen in meinem Leben sind. Das berührt mich so. Dann schreibt sie ein anderes Mal, Winston, danke. Ich danke dir für deine Gedanken und Gebete. Ganz offensichtlich wirkt das gut, denn außer kleineren Einschränkungen geht es mir sogar recht gut. Höre mir derzeit deine Himmelpredigten an. Der Alltag hat uns und an alle doch wieder eingeholt, was einerseits schön und richtig ist, gleichzeitig macht es mir wieder mehr zu Martha, obgleich meine Seele Maria sein will oder sollte. Sei behütet und genieße einen hoffentlich sonnigen Frühlingstag. Liebe Grüße. Ein anderer. Liebe Vincent, mir geht es gut. Vielen Dank für deine Gedanken an mich. Deine Predigt am vergangenen Sonntag war sehr schön. Wirst du am kommenden Sonntag auch wieder predigen? Wir überlegen nämlich zu kommen, je nachdem, wie fit ich bin. Würdest du mich bitte weiter in deine Gebete anschließen? Ich glaube daran, dass es mir hilft. Sei lieb gegrüßt und genieße den Abend mit deiner Familie. Liebe Winston, ich habe gerade erfahren, dass sich aus unerklärlichen Gründen meine Blutwerte immer weiter verbessern. Die Ärztin hat keine Erklärung dafür. Ich schon. Vielen Dank für deine Gebete. Bitte nicht aufhören. Liebe Grüße. Und ich wäre schön, wenn ich sagen könnte, dass sie völlig von Krebs geheilt wurde und dass alles gut ist. War aber nicht so. Die Ärzte hatten gesagt, sie werden noch 4 Wochen leben. Sie hat aber 4 Monate länger gelebt. Und sie starb mit Jesus. Wisst ihr? In diesem Leben gibt es 2 wichtige Fragen. Denn wir werden für 2 wichtige Gerichtsurteilen oder Gerichte kommen. Der erste ist der große weiße Thron. Und die Frage lautet, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Und wenn du hier bist und du kannst auf diese Frage nicht hundertprozentig beantworten, ich habe ihn aufgenommen und ich bin ein Kind Gottes, dann möchte ich dich wirklich von Herzen einladen, dies zu tun. Denn Gott erwartet mit offenen Armen auf dich. Und ich weiß, es war in meinem Leben, ich war lang unsicher, aber irgendwann, als ich dann wirklich vom Herzen es gebetet hatte, kam eine Gewissheit, eine Sicherheit in mein Leben. Und ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Und diese Gewissheit will Gott dir auch geben. Und wenn du diese Gewissheit hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist die Frage, was tust du mit das, was Gott dir gegeben hat? Lass uns die Ressourcen, lass uns das, was Gott uns gibt, lass uns das in seine Hand zurückgeben und sagen, hier bin ich, tue, was du willst mit meinem Leben. Gebrauche mich, dass ich einen Unterschied machen kann. Sei es ein Unterschied von einem Gespräch, das ich mit jemandem habe. Sei es ein Unterschied beim Parkdienst, dass jemand wirklich ein Lächeln auf sein Gesicht bekommt, weil er sieht, dass da etwas ist, das ich weitergeben kann. Egal in welcher Art wir dienen, egal in welcher Art, was wir machen, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Ihr könnt schon kommen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte, für deine Treue. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist und der noch nicht in eine lebendige Beziehung zu Jesus ist, der noch nicht von Neuem geboren ist. Und vielleicht hat diese Predigt diese Person angesprochen. Und ich bete in Jesu Namen, oh Herr, dass du die Überführung schenkst, die wir brauchen. Und wir wollen sagen, Herr Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Schuld. Ich komme und ich möchte dein Kind heißen. In Jesu Namen. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der angesprochen ist über die Tatsache, dass noch kein Unterschied wirklich gemacht wird mit seinem oder ihrem Leben. Ich bitte in Jesu Namen, Herr, dass wir einen Unterschied machen und dass wir unsere Gaben und unsere Ressourcen anbieten und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. In Jesu Namen, Amen. Lass uns noch ein Lied singen.